Lieber Xer, du gehörst zum Kern der Sooncum-Crew. Willst du mal kurz von eurer Gründungsgeschichte erzählen? Soweit ich weiß, ging die damalige Initiative 1998 von deinem Bruder Joe aus, der in Stuttgart seinen Zivildienst absolvierte und der die Partys und Events von dort in seine Heimatstadt bringen wollte.
Das ist richtig. Der Joe hat damals im Jugendhaus Mitte seinen Zivildienst absolviert, wo viele Konzerte stattfanden, wo er auch ins Konzertemachen involviert war. Später hat er im 0711-Büro gejobbt, der Zentrale des Stuttgarter Hip-Hop, wo produziert wurde, wo Events organisiert wurden und alles zusammenlief. Dementsprechend hat er da ja auch das nötige Rüstzeug mitbekommen, was man braucht an Hintergrundwissen, um Veranstaltungen zu organisieren, und genau dieses dann in die Heimatstadt gebracht, weil Memmingen für uns musikalisch ein klein wenig Brachland war, vor allem an der Musik, die uns interessiert hat. Und der Joe hat es dann dorthin transportiert, nach und nach.
Wie kamt ihr eigentlich zu eurem Namen und dem Logo?
Das ist ganz lustig. Der Name resultiert aus zwei Aufenthalten auf Jamaika. In Jamaika, wenn du als Westeuropäer ankommst mit dem innerlichen Stress und dem Bedürfnis, dass alles immer reibungslos funktioniert, stößt man hier und da an Grenzen. In Jamaika funktioniert nicht immer alles so, wie wir uns das vorstellen. Und wenn wir dann irgendwo standen, wann kommt denn der nächste Bus, wann passiert dies und jenes, haben wir sehr oft gehört, Sooncum, Bus, Sooncum, dies und das, Sooncum. Immer war Sooncum, no problem in Jamaika. Und dadurch hat sich das Wort Sooncum sehr in unser Gehirn eingebrannt. Und als wir wieder zu Hause waren und ich ein bisschen den Sound, den wir uns auf Jamaika gekauft hatten, in Mixtapes verwurstet hatte, da habe ich diese Mixtapes dann als Sooncum-Mixtapes aufgelegt. Das war nur privat, also es war nichts Professionelles, nur für den Freundeskreis, aber wir haben uns dann als Sooncum-Selectors bezeichnet, und durch diese Urlaube ist der Name Sooncum dann in die künstliche Arbeit mit reingekommen. Aber das war nie geplant als Name für eine Firma oder für eine künstlerische Darbietung als Soundsystem, sondern das war einfach nur ein Spaßbegriff eigentlich. Und das Logo ist im Zuge der Mixtapes auch entstanden durch einen polnischen Freund von mir, der einfach dann einen schönen Schriftzug gemacht hat, diesen Sessel ins O reingebaut hat als Ausdruck für Gemütlichkeit, die uns sehr am Herzen liegt. Und so ist es gekommen.
Und was habt ihr so gemacht?
Grundsätzlich hat sich's immer darum gedreht, Musikevents zu organisieren, und das mit verschiedenen Partnern, die es in Memmingen gab, mit verschiedenen jungen Leuten, die Lust hatten, in Memmingen was zu organisieren. Und von dem her waren auch die Formen der Partys recht verschieden. Angefangen hat es 1999, glaube ich, im TÜV, im alten TÜV-Gelände in Memmingen, wo wir eine Party organisiert haben, wo dann zum ersten Mal auch ein Soundsystem aufgetreten ist. Im Jahr drauf war im Schlachthof eine große Veranstaltung, die wir da zusammen mit dem Verein Kulturlabor gemacht haben, die ja zu der Zeit in Memmingen auch aktiv war, und wir waren auch ein Teil des Kulturlabors. Haben dann im Weinsiegel veranstaltet, haben im Hasensaal veranstaltet. Also wir haben eigentlich immer in den Locations was gemacht, wo einfach auch was möglich war in Memmingen. Das war meistens relativ eingeschränkt. Dann war konstant eigentlich auch das Grüne Haus für die kleineren Veranstaltungen bei uns gesetzt. Mit dem Philipp vom Grünen Haus konnten wir hervorragend zusammenarbeiten. Der hat uns über viele Jahre unterstützt, und deswegen war das eigentlich auch so ein bisschen unsere Homebase. Haben dann aber auch im Kaminwerk angefangen, was zu machen, wo das Kaminwerk entstanden ist. Das Kaminwerk ist ja im weitesten Sinne auch aus dem Kulturlabor hervorgegangen. Und mit dem Matthias Ressler und mit dem Tom waren da Leute, die uns auch schon lange kannten und mit denen wir von Anfang an zusammenarbeiten konnten, durften, und es auch einfach funktioniert hat. Nebenbei kamen dann irgendwann die Festivals dazu. 2006 unser erstes Festival in Heising bei Kempten. Das war Reggae-Hip-Hop gemischt, wobei immer der Reggae-Anteil größer war. Und dann die anderen Southern Vibes-Festivals in Egelsee und in Haslach. Mit der Stadt Memmingen zusammen haben wir eigentlich nur einmal wirklich gearbeitet. Das war beim Freibad Open Air, das auch zusammen mit dem Kulturlabor damals stattgefunden hat. Da hat der Joe das Booking gemacht und den Rahmen drumherum hat aber zu großen Teilen das Kulturlabor gesetzt. Da war damals auch die Stadt Memmingen in geringem Maße involviert. Insgesamt haben wir die Stadt Memmingen weniger als Partner, denn oft eher als Gegenspieler wahrgenommen, die uns mit Strafen gedroht haben oder uns Strafen Ne, haben zahlen lassen, wenn wir mal kurz überzogen haben. Also die Partner waren meistens eher aus unserem Umfeld und aus dem Musikerumfeld als aus dem städtischen, planerischen Umfeld.
Du musst uns unbedingt erklären, was das Besondere am Reggae-Auflegen ist.
Das ist ein sehr spannender Punkt. Das Besondere am Reggae-Auflegen ergibt sich aus den Besonderheiten an den Reggae-Produktionen. In der Reggae-Szene ist es prinzipiell so, dass da nicht von vornherein Hits komponiert werden, die feststehen als Hits, sondern es werden Rhythms produziert. Das sind Instrumentals. Auf diese Instrumentals lässt der Produzent dann viele, viele Künstler singen. Also jeder macht ein Lied auf dasselbe Instrumental, den Rhythm. Und welches dieser Lieder dann ein Hit wird, das ergibt sich eigentlich später erst auf den Partys, welche Lieder am meisten abgefeiert werden oder abgefeiert wurden. Und die wurden dann oft auch in den Charts gespielt und als einzelne Hits vielleicht auch in anderen Ländern noch veröffentlicht. Dadurch, dass man jetzt auf einem Instrumental viele Lieder hat, kann man die natürlich sehr schnell mixen. Das heißt, man kann sehr schnell zwischen den Liedern hin und her springen beim Auflegen, ohne dass es nicht mehr tanzbar wäre, da das Instrumental durchläuft. Der Beat bleibt also und ich springe einfach nur beim Gesang hin und her. Das ist für sehr viele Leute, die das nicht kennen, äußerst verstörend, weil ja das Lied, auf das ich mich vielleicht so gefreut habe, nach einer Minute schon wieder weg ist. Aber das gehört beim Reggae-Auflegen einfach dazu. Ein zweiter Punkt ist, dass ein MC meistens dabei ist, der das Ganze stimmlich unterstützt. Das habe bei Soonkam meistens ich gemacht. Und da versucht man, ja, das Auflegen einfach zu unterstützen, die Party ein bisschen zu befeuern. Aber auch das ist für Leute, die das Soundsystem-Geschäft nicht kennen, zum Anfang erstmal völlig irritierend und meistens auch nervend, weil da dieser MC die ganze Zeit dazwischen quatscht. Aber das ist eben ein Teil von dieser Soundsystem-Kultur, vom Reggae-Auflegen und gehört dazu, auch wenn es für manche erst eine Weile braucht, bis sie sich darauf einlassen können. Die Soundsystems, wie man Reggae-DJs landläufig bezeichnet, sind eigentlich auch eine ganz besondere Darstellungsform, weil ein Soundsystem eigentlich, bei uns ist es natürlich nicht mehr so, vor allem nicht in Europa, aber ein Soundsystem ist eigentlich dadurch auch markant, weil es eine eigene Anlage besitzt, eben das Soundsystem. Und zu dem Soundsystem gehören dann meistens mehrere DJs und oft auch mehrere MCs. Früher haben die dann auch noch Live-Lieder eingesungen auf den Anlagen des Soundsystems. Und so ist es eine völlig eigene Kultur geworden, eben durch die Art der Produktion, durch die Art des Auflegens, aber auch durch diese Darstellungsformen. In Jamaika haben sich früher teilweise zwei Soundsystems in Straßen gegenüber positioniert und dann geguckt, wer die dickere Anlage hat und bei wem am Schluss die Leute tanzen. Und die haben dann gewonnen. Und aus dem raus haben sie auch die sogenannten Sound Clashes etabliert, wo Soundsystems sich miteinander messen. Und das einmal passiert durch gutes Auflegen und durch die MCs, früher Sänger, aber eben auch durch Dubplates. Im Reggae werden Dubplates gevoiced, das heißt, ich nehme ein Lied eines Künstlers, schreibe den Text um, lasse den Künstler das Ganze nochmal mit meinem Text singen und sehr häufig ändere ich noch das Instrumental dazu. Man versucht also, Lieder kreativ abzuändern, sodass man die bei Clashes verwenden kann, um quasi das eigene Soundsystem zu überhöhen. Textlich geht es meistens darum, dieses Soundsystem ist das Tolle, alle anderen Soundsystems können nichts, aber das Ganze halt möglichst kreativ verbal verpackt und eben das Ganze auch musikalisch kreativ dargebracht, indem man interessante Instrumentals auswählt. Und das ist schon auch noch so ein herausragender Punkt mit dem Dubplate-Geschäft, weil das weltweit passiert mittlerweile, das machen eigentlich fast alle Soundsystems. Aber gegründet ist das Ganze in so einem kleinen Land wie Jamaika. Und ich finde gerade den Einfluss von Jamaika auf die weltweite Musik beachtlich. Es ist so, dass in diesem knapp 3 Millionen Land eine Musik entstanden ist, die weltweit Anhänger hat und in so großen Formaten stattfindet, dass in Tokio zum Beispiel ein Soundsystem-Jubiläum vor 40.000 Zuschauern in einem Stadion stattgefunden hat. Da sieht man einfach, welche Relevanz die Musik hat. Und finde ich schon beachtlich bei der geringen Zahl an Menschen, die eigentlich dafür verantwortlich sind.
Wofür steht Reggae? Der Ursprung liegt ja in Jamaika.
Das ist eine Frage, die man eigentlich nur sehr schwer kurz beantworten kann, weil Reggae repräsentiert musikalisch eigentlich ein ganzes Land mit der ganzen Vielschichtigkeit, sodass im Reggae sehr viele Aussagen und auch sehr viele musikalische Unterformen repräsentiert sind. Tendenziell würde ich sagen, ist Reggae eine Protestmusik, die gesellschaftliche Missstände anprangert, sehr viel das Verhältnis von dunkelhäutigen Menschen zu hellhäutigen Menschen und eine Unterdrückungsthematik, die in Jamaika auch aus der Sklaverei herrührt. Aber das ist nur ein Faktor. Es gibt auch den sogenannten Lovers Rock, wo einfach vorrangig Liebeslieder gesungen werden. Es gibt den Dancehall, die Clubversion von Reggae, wo sehr vieles sich um die Zustände in den Ghettos dreht, also auch um Gewaltverherrlichung in weiten Teilen, weil einfach sehr viel Ganggewalt dort stattfindet und ein eher textliches Thema angeschnitten wird, das man auch vom Gangster-Rap gut kennt. Also man kann sehr schwer definieren, wofür Reggae steht, weil es einfach eine ganz breite Kultur ist. Und der Ursprung liegt in Jamaika, aber wie ich vorher erwähnt habe, hat sich's sehr schnell auf die ganze Welt ausgedehnt und eine große weltweite Relevanz.
Du hast uns ein paar eurer Platten für das Museum überlassen, zum Beispiel Stand Up and Fight von Shaggy, Rebel von Rebellion. Wofür stehen diese Lieder? Was haben sie euch bedeutet?
Das sind einfach nur zwei Beispiele, die hätten 100 andere sein können. Es war ein bisschen schwer, da welche rauszupicken. Die repräsentieren einfach auch Reggae in der Form, dass es sagt, du musst, wenn du ein Problem hast, selber hinstehen und das Problem lösen. Manchmal muss man für seine Meinungen hinstehen, manchmal muss man auch rebellieren gegen etwas, wenn es einem sauer aufstößt. Aber diese Botschaft ist im Reggae eigentlich sehr präsent, könnte man viele andere Lieder genauso nehmen. Das waren welche, die wir von Anfang an gern gespielt haben und darum haben wir die ausgewählt, stehen einfach repräsentativ für vieles.
Ich habe mir in der letzten Woche noch einige Lieder von Noslif, Mono und Nikita Mann und Natty Flo angehört. Da geht es um Themen, die hochaktuell sind. Klimaschutz, Menschenrechte, politische Radikalisierung im rechten Spektrum. Wie sieht das heute aus in der Musik? Was nimmst du da für Tendenzen wahr?
Das ist natürlich schwierig zu beantworten, weil das musikalische Spektrum sehr breit ist. In dem Spektrum, in dem wir uns bewegen, was sich zwischen Reggae, Hip-Hop, Punk, Hardcore, Metal-Musik bewegt, ist das Ganze politisch großteils in eine Richtung gedacht, die wir auch unterstützen. Das heißt, diese aktuellen Themen werden auf eine Weise thematisiert, die uns entsprechen. Es gibt sicher musikalische Formen, wo das anders ist, aber ich sag mal, die Musikszene ist tendenziell, würde ich sagen, linksorientiert und somit auch eher reflektiert, was Themen wie Klimaschutz, Menschenrechte etc. angeht. Also ich denke, die Tendenzen sind nicht anders, als es noch vor 10 Jahren waren. Es war eigentlich immer ein hohes politisches und gesellschaftliches Bewusstsein in der alternativen Musik da.
Wie kam es denn damals dazu, dass ihr euch zusammengetan und so viel organisiert habt? Was war euer Antrieb, eure Motivation? Welche Werte waren euch damals wichtig?
Ja, dass wir uns zusammengetan haben und viel organisiert haben, war dem geschuldet, dass es erstmal in unserer lieben Heimatstadt Memmingen sehr wenig gab. Zumindest gab es sehr wenig Kulturelles, was für uns interessant war, die wir aus dieser etwas alternativen Hip-Hop-, Skateboard-, Punkrock-Szene kamen. Es war für uns einfach wenig vorbereitet in der Stadt. Und ich selbst habe seit Abi-Zeiten in Punkbands gespielt, eher laut und schnell, aber wir waren damals schon dabei, Konzerte zu organisieren. Wir haben in unserem Abi-Jahr mit Bekannten ein Festival organisiert, an dem ich zwar nur teilweise beteiligt war, nicht federführend, aber viel über die Organisation mitbekommen habe. Das heißt, Veranstalten war bei mir eigentlich immer da, beim Joe umso mehr, durch seine Tätigkeit in Stuttgart, wo das Ganze dann wesentlich professioneller auch passiert ist. Zusammengetan kann man sagen, ist nach und nach passiert, weil Leute dazugestoßen sind. Eigentlich war es am Anfang unser Freundeskreis, der einfach mitgeholfen hat, diese Veranstaltungen zu wuppen, ohne dass man das näher definiert hätte, wir sind jetzt Zoonkam, sondern man hat einfach was gemacht. Jeder, der Zeit hatte, hat mitgeholfen. Und später kam dann in Stuttgart durch die FH Meets Uni-Partys, die der Joe mit Studienfreunden organisiert hat, sehr große Veranstaltungen mit 3.000, 4.000 Studenten, kamen neue Leute dazu, die sich dann später auch in das Memminger-Thema eingebracht haben, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt parallel zwei Veranstaltungsreihen laufen, einmal die Memminger, einmal die Stuttgarter Veranstaltungen, wir führen die Leute einfach zusammen und so wurde dann diese Zoonkam-Crew eigentlich gegründet, wo die FH Meets Uni-Mannschaft mit dem engeren Kern der Zoonkam-Mannschaft aus Memmingen zusammenkam. Zu den Werten. Unser wesentlicher Wert, der uns wichtig war, war die Kultur und die Kunst, die Musik, die uns gefällt, die wir auch in den Städten, wo wir studiert haben, reichlich zur Verfügung hatten, nach Memmingen zu tragen. In Memmingen war damals unserer Meinung nach sehr wenig geboten. Und dann haben wir uns mit anderen Leuten, die in Memmingen auch veranstaltet haben, zusammengetan und versucht, hier ein bisschen was zu erreichen. Es gab damals noch etwas mehr. Da hat man als Veranstaltungsort noch den Hasensaal zum Beispiel gehabt, wo mit anderen Hip-Hop-Bands oder anderen Organisatoren, früher mit Gitarrenbands, viel passiert ist. Heute sehe ich das ehrlich gesagt nicht mehr wirklich. In Memmingen ist momentan dringender Bedarf, dass mal wieder jemand es in die Hand nimmt und etwas schafft.
Wäre eure Entwicklung, diese 25 Jahre Sooncam, eurer Meinung nach auch in einer anderen Stadt möglich gewesen oder hat es dafür den kulturellen Boden Memmingens gebraucht?
Sehr schwer zu beantworten, ist natürlich spekulativ. Der kulturelle Boden Memmingens war jetzt nicht wirklich dafür gemacht, hier etwas zu schaffen. Das war ja auch der Grund, warum wir die Notwendigkeit gesehen haben, etwas zu schaffen.
Wie sah denn die Jugendkultur in Memmingen damals aus? Welche anderen wichtigen Akteure gab es? Auf vielen eurer Plakate findet sich ja das Logo von A-Man. Dahinter steht Armin Geier. Kannst du zu dieser Kooperation ein bisschen was erzählen? Die Skate-Szene in Memmingen kurz umreißen?
Ja, die Jugendkultur in Memmingen lag damals in unseren Augen zumindest relativ brach. Der A-Man ist eigentlich einer, den man da sehr gut als Ausnahme sehen kann, denn der Armin hat von vornherein die Skate-Szene massiv unterstützt. Einmal dadurch, dass er auch einen Laden gegründet hat, in dem man sich eindecken konnte, aber auch indem er Skatepark in Buxheim gegründet hat, indem er die Hausmannhallen übernommen hat und dort eine Skate-Szene etablieren konnte. Was für uns immer sehr wichtig war, da unsere komplette Familie auch aus dieser Szene stammt, beziehungsweise wir wahrscheinlich auch Mitbegründer der Memminger Skate-Szene in den 80er Jahren waren. Da wir Armin alle schon immer kannten und da Armin uns auch sehr zugewandt war, muss man sagen, haben wir sehr schnell zusammengefunden. Der Armin hat für uns Flyer mitverteilt, der Armin hat für uns mitplakatiert, der Armin hat die Leute über uns informiert und bei den Veranstaltungen auch seine eigenen Themen dann wiederum darbringen können, also auch mal einen Stand hingebaut oder so. War man immer sehr froh drum und leider hat der Armin Geier für das, was er da geschaffen hat, nicht unbedingt die Wertschätzung erfahren, die man ihm gewünscht hätte. Aber er war definitiv einer der großen Bausteine der Memminger Jugendkultur, das muss man so sagen.
Und im Vergleich zu anderen Städten in der Umgebung, was waren hier die Besonderheiten oder sagen wir vielleicht sogar eher auch die Schwierigkeiten?
Der Vergleich zu den Städten hier in der Umgebung, also Kempten, Mindelheim, Kaufbeuern bis Ulm, fällt mir etwas schwer, weil wir in diesen Städten nie veranstaltet haben. Wie es dort gelaufen wäre, ist schwer zu sagen. Den Vergleich, den wir haben, ist eher zu größeren Städten. Ich war in Würzburg, mein Bruder war in Stuttgart. Dort haben wir jeweils auch veranstaltet und festgestellt, dass es deutlich einfacher sein kann als in Memmingen. In Memmingen hatten wir Vorfälle, vor allem damals zu Hasenseilzeiten, da haben wir 5 bis 10 Minuten überzogen, da haben wir schon eine Strafe aufgebrummt bekommen vom Ordnungsamt. Einmal hat ein Vater seine 14-jährige Tochter bei uns auf der Party vermutet, er war sich nicht mal sicher, hatten wir einen Polizeieinsatz mit 2 Sixpacks, die unsere Party gestürmt haben. Also Memmingen war definitiv ein schwer zu beackerndes Pflaster und wir haben ja dann irgendwann das auch reduziert, weil es so viel Gegenwind kam und so wenig Unterstützung gab, dass es für uns dann irgendwann nicht mehr interessant war, das ständig zu machen. Wir haben uns dann auf die Veranstaltungen im Kaminwerk beschränkt, weil das war immer ohne größere Komplikationen möglich und das Kaminwerk hat uns da auch immer sagenhaft unterstützt.
Und wie siehst du diese Entwicklung heute?
Ich lebe nicht in Memmingen, von dem her steht mir das Urteil nur teilweise zu. Das, was ich mitbekomme von den Leuten, die da sind und wenn ich selber in Memmingen bin, sehe ich wenig Jugendkultur, die sich mir irgendwie zeigt, wenig musikalische Kultur in die Richtung, wie sie uns entgegenkommen würde. Lediglich das Kaminwerk hält da die Fahne hoch. Die sind natürlich von der Orientierung oft sehr Rock- und Metal-lastig, was nicht jedem gefällt. Aber tendenziell könnte Memmingen deutlich mehr Jugendkultur gebrauchen.
Möchtest du uns sonst noch etwas sagen zum kulturellen Leben in der Stadt? Was ist dir heute wichtig? Auch wenn du mittlerweile in Kempten wohnst.
Zum kulturellen Leben der Stadt kann ich sagen, ich würde mir wünschen, zumindest in musikalischer Hinsicht, dass es mal wieder eine kleinere Location gibt, wo Konzerte auch unterhalb der Kaminwerkgröße stattfinden können, wo lokale Bands einen Platz finden, wo sie sich präsentieren können, wo sie auch in Eigenregie vielleicht was veranstalten können und unkompliziert an sowas zu günstigen Konditionen rankommen. Und etwas mehr Flexibilität der Stadt Memmingen, was Uhrzeiten angeht. Es ist momentan einfach ein sehr, sehr enger Rahmen, in dem man sich da als Musiker bewegt.
Ich danke dir vielmals für das schöne Interview.